So, ich hoffe, ich kann noch ein wenig schwätzen, ich bin ein wenig auch gegriffen, aber das Lied gerade, das war einfach klasse, weil es war lange Zeit unser Kibiwo-Dauerbrenner und da geht nicht anders als volle Kanne mitsingen, aber ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verausgabt. Ja, Hilfe in der Not, das denke ich mir manchmal auch im Geschäft. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei uns herrscht, ich glaube, wie fast überall akuter Personalmangel. Und ja, kommt mir bekannt vor, glaube ich. Ich sehe einiges nicken. Ja, und bei uns ist dann immer so, ich weiß nicht, ob das so ein polizeiinternes Ding ist oder ob das auch in anderen Firmen so ist, dass man versucht, möglichst das Geschäft von sich fernzuhalten. Bei uns endet es dann in so Streitigkeiten zwischen der Abteilung, wo zum Beispiel Nina arbeitet, so im Bezirksdienst heißt es, also das wurde Innendienst, der so die Anzeige eigentlich bearbeitet. Und im Streifendienst, dann heißt es, hey, macht ihr das oder mache mir das? Nee, das ist kein einfach gelagerter Sachverhalt, das müsst ihr machen. Was ist eigentlich die Definition von einfach gelagert? Oder gibt es Ermittlungsansätze? Was sind Ermittlungsansätze? Ach du liebe Zeit. Also das ist so ein bisschen der Ausfluss draus, weil halt alle überlastet sind und man halt versucht, das Geschäft fernzuhalten. Und neulich hatte man da auch wieder so einen Fall, ja, wo eigentlich ganz klar war, das muss dieser Bezirksdienst machen. Und man muss halt irgendwann mal auch hinfahren. Also da ist halt jemand geschlagen worden und man muss halt irgendwann ja mal hinfahren. Bei uns war das dann erstmal so, man hat erstmal einen Stuhlkreis gebildet. So. Wer ist da jetzt zuständig? Also es ist jetzt, der Markt ist schon verlaufen, man muss jetzt nicht ganz schnell hin, aber eigentlich war es nicht unser Geschäft. Und wir haben dann wirklich, ich bin eigentlich eher jemand, ich gebe eher mal nach, weil ich sage, irgendwie muss der Laden halt laufen. Aber wir haben halt auch andere Kollegen, die sind dann echt beinhart und nach langem und zähem Ringen sind wir dann beide hingefahren. Und dieser Bezirksdienst hat es dann tatsächlich aufgenommen. Und ja, es gab dann ein bisschen Reiberei im hinterher so. Ja, ist nicht alles gut gelaufen. Und ja, ich habe dann einfach ein Päckle Merci genommen, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich oder mich am wenigsten Schuld getroffen hat. Aber ich habe ein Päckle Merci genommen, bin zur Kollegin hin, wo es ein bisschen Reiberei gab zwischen unserer Dienstgruppe und diesem Bezirksdienst. Am nächsten Tag habe mich entschuldigt, beziehungsweise gesagt, ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und dass ich es aber gut finde, dass sie mit rausgefahren sind, das Ganze auch aufgenommen habe. Und dann hat sie sich auch entschuldigt und hat gesagt, das war einfach gar nicht irgendwie dienstlich jetzt gemeint, sondern sie hat einfach ganz viel Stress daheim gehabt. Sie hat eigentlich gucken müssen, dass ihr Kind irgendwie noch in Nachmittagsbetreuung kommt und das hat ihren ganzen Zeitplan durcheinander geworfen. Das wusste mir aber gar nicht. Hätte sie das gesagt, hätte man es vielleicht auch ganz anders gehandhabt. Aber es war so heilsam, einfach dann nochmal zu gehen, einfach das Gespräch zu suchen und dann auch die Hintergründe zu erfahren, warum es eigentlich so hitzig dann war. Und ja, für mich war das dann eigentlich voll schön, weil es war dann irgendwie wieder harmonisch und ich bin so ein bisschen harmoniebedürftig. Aber es hat auch noch ein wenig Nachspiel gehabt. Also, was heißt Nachspiel? Aber ein Kollege von uns aus der Dienstgruppe, also ich war an dem Tag Chef bei uns, und der hat mir dann gesagt, naja, dass ich eigentlich viel zu lieb bin als Führungskraft und ja, dass ich ja, dass ich da einfach härter sein solle und dass ich nicht dann noch mit dem Merci rübergehen hätte solle und das Gespräch suchen hätte solle. Ja, das hat mir dann doch ein bisschen zu denken gegeben. Ja, es war dann doch irgendwie so ein Stück weit Kritik und ich habe gedacht, bin ich jetzt eine schlechte Führungskraft oder war das jetzt doch richtig, wie ich es gemacht habe? Ich habe gewusst eigentlich, es war richtig, das Gespräch zu suchen. Und trotzdem hat es mich irgendwie dann nicht losgelassen, weil klar, das, wenn dir das jemand sagt, bist ein schlechter Chef, so, das nagt schon mal geschwind. Aber umso schöner war es dann, es war glaube ich dann nochmal 3-4 Tage später, wo man dann wieder geschafft habe, dass dann ein anderer Kollege, mit dem bin ich dann in Streife gefahren, ist dann gekommen und hat gesagt, wegen dem, was da passiert ist, irgendwie, man merkt einfach, dass du irgendwie ein wenig anders bist. Und das war jetzt aber nicht so negativ gemeint, sondern der hat es gut gemeint. Also der wusste, dass ich an Gott glaube. Und er hat gesagt, du, irgendwie man merkt das, dass du anders bist. Das hätte sonst niemand bei uns gemacht. Und in dem Moment hat es mich eigentlich voll gefreut, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so jemand, der offensiv rausgeht und da sich vorne hinstellen kann und in die Fußgängerzone einfach das Evangelium predige. Da bin ich nicht so der Typ. Ich bin wahrscheinlich eher so derjenige, der so ein persönliches Gespräch so seine Stärke hat. Und das hat mich in dem Moment voll gefreut, weil es mir irgendwie gezeigt hat, hey, man merkt irgendwie vielleicht, dass ich versuche, mein Leben mit Jesus zu leben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, dass diese Kritik, dass ich eine schlechte Führungskraft bin, eigentlich völlig unbegründet ist. Dem Kollegen ging es wahrscheinlich eher darum, dass ich halt so eine liebe Einstellung habe und dass das scheinbar oder in dem Beruf fehl am Platz sein soll. Aber das ist es nicht. Und als ich das so gemerkt habe, da habe ich dann, glaube ich, verstanden, dass so dieses Unverständnis oder diese Kritik vielleicht so daher gerührt ist, dass Christen in der Welt hier durch ihr Leben auffallen, ganz oft. Und eigentlich ist es so als Christ doch ein ganz guter Indikator, dass man so auf dem richtigen Weg ist, wenn man auffällt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du schon mal irgendwo auffallen bist durch dein Verhalten, du dich vielleicht anders verhalten hättest, wie so dein Umfeld das erwartet hat. Und ja, in der Hinsicht war Jesus selbst eigentlich das größte Vorbild von uns. Beispiel Zachäus. Er sagt, hey, ich muss dein Gast sein. Und die umstehende Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben sich gedacht, hey, weiß der eigentlich, was das für ein Typ ist? Wie kann der das wagen, Umgang mit so einem Menschen zu haben? Oder als er in der Synagoge den Mann mit der verkrüppelten Hand geheilt hat, am Sabbat. Ja, wie kann er das wagen? Wie geht denn das? Völlig unerwartet. Oder auch in den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, der verlorene Sohn bekommt ein Festmahl, nachdem er sein ganzes Erbe verprasst hat. Und sein Bruder fragt sich irgendwie auch ein bisschen verständlicherweise aus menschlicher Sicht, so ernsthaft? Ein Festmahl? Was mit mir? Ich glaube, ich könnte noch einige andere Geschichten erzählen, wo man jetzt so als außenstehender, weltlicher Beobachter erstmal sagen könnte, so, okay, echt jetzt? Warum macht er das? Das passt ja überhaupt nicht. Jemand schlägt mich und ich soll auch noch die Backe herhalten? Aber bei Jesus ist Liebe gesetzlich wichtiger als Gesetzlichkeit und legt natürlich völlig andere Maßstäbe an, als wir Menschen das tun. Und das führt dann in die Konsequenz dazu, dass man im ersten Moment vielleicht mal überrascht ist von dem, was Jesus da so macht oder erzählt oder erwartet. Und die Maßstäbe, die Jesus gelegt hat, die werden auch an unser Verhalten angelegt. Weil Gott erwartet nicht, dass wir ab und zu mal nett zu unseren Mitmenschen sind, die wir vielleicht eh schon mögen und okay ist, wenn wir es regelmäßig mal probieren. Nee. Jesus hat mit seinem Leben den Maßstab gesetzt und sein Leben, das ist der Maßstab, so wie er es vorgelebt hat. Nicht weniger. Ich müsste eigentlich, oder ich sollte das tun, was Jesus an meiner Stelle tun würde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Maßstab ist ganz schön hoch. Das steht im 2. Timotheusbrief. Da steht, wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen, andere geduldig im Glauben unterweisen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. Und nochmal, da muss ich mich jetzt ernsthaft fragen, schaffe ich das? Schaffe ich das immer? Weil nicht weniger ist der Anspruch. Eigentlich ist es doch ganz einfach, wie so oft. Ich muss mir im Alltag eigentlich nur die Frage stellen, was wird Jesus jetzt tun? Kurz innehalte, so den Kontakt mal zu Gott suche. Es muss kein langes Gebet sein, aber manchmal reicht schon Gedanke. Aber einfach den Kontakt zu Gott suche und frage Jesus, was würdest du jetzt tun an meiner Stelle? Bei den großen und kleinen Entscheidungen und Herausforderungen von unserem Alltag. Und nur deswegen hat es auch mit dieser Aussprache was ich euch am Anfang erzählt habe, so geklappt. Weil ich bin nicht darüber, weil ich so ein toller Typ bin, weil ich so ein lieber Kerl bin, sondern das war einer von den wenigen Momente, wo es mir mal gelungen ist, zu sagen, hey Jesus, was mache ich? Was machen wir jetzt? Soll ich jetzt stillschweigend ignorieren und weitermachen? Oder was ist dran? Und ich habe es dann auf dem Herz gehabt, rüber zu gehen und die Packung Merci mitzunehmen. Nur deswegen hat es geklappt am Anfang. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, das zu erkennen. Nicht ich bin derjenige, der das so super gehandelt hat oder super reagiert hat und so lieb war, sondern zu erkennen, dass Gott durch mich gewirkt hat. Weil ich mich geöffnet habe, weil ich den Kontakt zu ihm gesucht habe. Alles andere hat er bewirkt in mir. Wenn man das nämlich nicht erkennt, also da spreche ich jetzt von mir, ich glaube, dann läuft man schnell Gefahr, irgendwie durch sein Verhalten zu prahlen oder zu sagen oder zu denken, hey Mensch, guck mich an, ich bin ein lieber Kerl, ich mache das immer gut, ich bin ein richtig guter Mensch und so muss man handeln und andere könnte sich an mir vielleicht ein Vorbild nehmen. Also das denkt man natürlich nicht so explizit, aber so gewisse Gefahr, dass das so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt, ist vielleicht schon alles mal da. Und dazu möchte ich euch noch eine weitere Bibelstelle aus Lukas 17 zeigen. Ja. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder vom Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagte er etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss. Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Und wenn ich fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht etwa einen besonderen Dank dafür erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Und das ist jetzt wichtig, das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Der Text oder diese Stelle, die war für mich so eindringlich, weil da deutlich wird, dass Demut manchmal ganz gut tut und angebracht ist. Weil genau das lehrt dieser Text, demütig zu sein. Weil wenn wir so handeln, wie Jesus es vorgelebt hat und letztlich auch erwartet, dann haben wir einfach nur das getan, was wir Gott schuldig sind. Wir sind einfache Knechte und haben unseren Auftrag ausgeführt. Da gibt es eigentlich gar nichts, wofür man sich selber feiern müsste, zu sagen, hey, ich bin ein toller Typ, ich habe Versöhnung gesucht, yay. Das ist einfach das, was Gott erwartet. Wir haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Und deswegen habe ich auch keinen extra Lohn verdient. Es ist schlichtweg unser Auftrag. Und das führt mich wieder dazu, mal wieder festzustellen, dass ich dem Auftrag viel zu selten gerecht werde. Und das, was ich eingangs da erzählt habe, das war vielleicht jetzt so ein bisschen ein Paradebeispiel, wo es mal wirklich gut gelaufen ist. Aber wenn ich mal in mein Leben schaue, viel zu oft, gerade im Alltag, bin ich ungerecht. Da schaffe ich es nicht, mein Gegenüber zu lieben. Und das sogar manchmal bei meinen liebsten Leuten, mit denen ich am liebsten zusammen bin. Und wenn ich es nicht mal da schaffe, Liebe walten zu lassen, wie soll ich es dann erst bei meinen Feinden schaffen? Unterm Strich, ich verhalte mich viel zu oft leider gar nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorstellt oder erwartet. Ich werde diesem Maßstab nicht gerecht. Aber wie tröstend ist es da zu wissen, dass Gott so viel Gnade für mich übrig hat, dass er mich überreich beschenkt, auch wenn ich es viel zu selten schaffe, das zu tun, was ich eigentlich schuldig bin. Und es ist das Coole, ich darf immer wieder neu beginnen. Immer wieder darf ich zu Jesus kommen, vors Kreuz und ihm die Dinge hinlegen, die einfach nicht in Ordnung sind, die nicht passen. Entfernt Bekannte, die haben sich nach der Corona-Zeit mal drauf gefreut, mal wieder richtig Party zu machen und richtig zu betrinken. Und die haben dann gesagt, sie brauchen ein Reset. Also so ein Reset im Sinne von, ich betrink mich so arg und ich weiß nicht mehr, was Sache ist, das brauche ich jetzt nicht. Aber sehr wohl den Reset, den man bei Jesus setzen kann. Und zwar immer wieder aufs Neue. Was für ein Geschenk ist das eigentlich, zu Jesus zu kommen und zu sagen, hey, ich habe mal wieder versagt, aber ich darf wieder anfangen. Du vergibst mir. Was ist das für ein Trost, das zu wissen? Und ihr wisst ja, nicht durch unsere Taten werden wir vor Gott gerecht, sondern allein durch seine Gnade. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Mitmenschen aus, die jetzt nicht an Jesus glauben und trotzdem mal gute Werke vollbringen? Da gibt es ja auch einige Menschen auf dieser Welt. Und das klingt im ersten Moment vielleicht hart, Gesundheit, aber die Definition von Sünde ist, und das steht in Römer 14, was nicht aus dem Glauben herauskommt, das ist Sünde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Haufen guter Werke vollbringe, ohne dass Gott da dabei ist, dann ist es Sünde. Und das klingt hart, aber wenn ich Dinge ohne Gott tue, dann ist es so. Und ich wurde schon oft gefragt, ob wir Christen deswegen bessere Menschen sind, wenn wir gute Werke mit Gott tun. Aber nochmal, wie oft schaffe ich es, denn nach Gottes Wille zu handeln? Ich weiß ganz genau als Christ, was Gott von mir erwartet. Ich weiß ganz genau, was der Maßstab ist. Im Gegensatz zu Menschen, die Gott vielleicht gar nicht so gut kennen. Ich weiß genau, was Sache ist. Und trotzdem versage ich viel zu oft. Macht mich das also zu einem besseren Menschen? Gerade haben wir auch noch gelesen, wir sollen demütig sein, weil es einfach unser Auftrag ist und weil wir Gott schuldig sind. Kurzum, ich würde sagen, nee, ich glaube nicht, dass wir Christen bessere Menschen sind. Aber ich glaube ganz fest dran, dass wir besser dran sind. Weil wir Gott kennen. Weil wir die Perspektive Ewigkeit haben. Und wir dürfen getrost sein, eines Tages bei Gott zu sein. Wir dürfen darauf hoffen, dass er uns zu sich nimmt, weil er gnädig ist und weil er vergibt, wenn ich es mal wieder nicht schaffe, nach seinem Wille zu handeln. Und das will ich dir jetzt einfach zum Schluss nochmal ganz konkret mitgeben. Für den Alltag. Und da schließe ich mich mit ein, ich versuche es genauso. Versuch in Situationen, in Herausforderungen einfach kurz innezuhalten und zu fragen, Jesus, was würdest du tun? Und da gibt es auch wieder so ein cooles Kibibo-Lied, What would Jesus do? Also WWJD, Jesus tat, was er bei seinem Vater tat. Ich will nur noch tun, was Jesus tat. Jesus, was würdest du tun? Einfach kurz innehalten, das Herz öffnen, Gott machen lassen. Es ist immer so einfach gesagt, ich weiß. Und ich weiß selber, dass es manchmal sauschwer ist. Aber versuch das vielleicht mitzunehmen. Und um eigentlich so alles zusammenzufassen nochmal, sei demütig. Sei Gottes Werkzeug. Komm immer wieder zu ihm und frage einfach, Jesus, was würdest du tun? Und vielleicht kommt dann auch irgendwann mal jemand zu dir aus deinem Umfeld und sagt, hey, irgendwie bist du anders. Und handelst ja ganz anders, als ich jetzt gedacht habe. Und das ist vielleicht die perfekte Gelegenheit, um mit jemand anderem über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Probiert's aus. Ich würde noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Jesus, danke, dass wir heute zusammengekommen sind und dass du mit unter uns bist. Danke, dass du uns liebst und dass du Vorbild für uns bist durch dein Leben. Du hast uns gezeigt, wie gutes Leben funktionieren kann. Und du siehst aber auch, dass wir es viel zu oft einfach nicht schaffen, so zu handeln, wie du dir das vorstellst. Und wir bitten dich einfach, schenk du uns einfach ein offenes Herz für dich. Schenk uns diese kurze Gedanke innezuhalten, zu dir zu kommen, uns für dich zu öffnen und uns einfach als deine Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sodass du durch uns wirken kannst. Es klingt so einfach, aber es ist manchmal so schwer. Und du siehst es, wie einfach so die Sorgen, Nöte und Probleme vom Alltag uns immer wieder einhole. Und gerade da bete ich dich, Herr. Dräng du dich einfach in unser Leben, da, wo einfach scheinbar kein Platz für dich ist, Dring du durch zu uns, zu unserer Herze und öffne unsere Herzen für dich. Jesus, wir möchten dich einfach auch bitten, sei bei deinen Menschen in Israel, die jetzt ganz viel Not leiden durch diese Angriffe, Herr. Sei du bei ihnen, segne sie, schenke ihnen Schutz und ja, Kraft einfach, Situationen auszuhalten, die wir uns hier vielleicht gar nicht vorstellen können. Du siehst, was hier bei jedem Einzelnen von uns dran ist. Du siehst unsere Wünsche, unsere Nöte, unsere Sorge, unsere Bitte, unser Lob für dich. Und alles, was uns bewegt, möchten wir einfach in dem Gebet darbringen, das du uns erklärt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.